Willkommen, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt.
Okay, dann legen wir los und ich sage Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Und ich, Ann-Marlene, ich sollte dich wach machen, ich vergebe alles. Bist du jetzt wach?
Also weißt du, ich muss ja mal kurz was erzählen, in irgendeinem Film, weiß überhaupt nicht, welcher das war, aber Harrison Ford, da sitzen die oben, die eine Person hat Angst und Harrison Ford ist cool und so weiter und dann sprechen die über Frauen und diese ängstliche Person fragt Harrison, was ist es bei einer Frau bei dir? Was muss sie tun? Und er sagt, sie muss einfach durch die Tür kommen. Sie muss einfach reinkommen, das war's.
Ach echt, das ist so aber bescheiden.
Richtig. Und was ich sagen wollte, ich komme ja gerade, jetzt connecte ich das gleich. Ja. Ich komme gerade von 10 Tage on the road und jetzt komme ich gerade wieder am Samstag und habe Sonntag durchgearbeitet mit all dem, was liegen blieb. Und jetzt denke ich, ich bin nicht kaputt, aber es ist schon so, könnte ich jetzt wieder einfach hochgehen und meinen Kaffee trinken? Und dann sagte ich zu Caro, machst du mich mal wach? Und jetzt kommt das Tolle und die Kombination zu dem Flieger mit Harrison Ford. Caro braucht nur sagen, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ach komm, und guck, dann grinse ich bis zu meinen Ohren. Sie muss gar nichts tun.
Ja, das ist inzwischen irgendwie so ein Automatismus. Und weil das jedes Mal aufgeht und diesen Effekt hat, bleibe ich auch einfach immer bei dieser Begrüßung.
I don't know why. Ich habe keine Ahnung, wieso, Caro. Aber du brauchst es nur sagen und schon bin ich fit und lächle und habe Lust, mit dir zu sprechen und mit euch.
Und wir haben ein schönes, finde ich, oder auch hochinteressantes Thema. Und zwar sprechen wir heute nochmal, oder ja, wir haben es schon immer mal angerissen, auch mit Kai Bühling, ne, der ja bei uns im Podcast häufiger zu Gast war, Professor Kai Bühling, Gynäkologe, haben wir ja auch schon zum Thema, so und jetzt droppe ich's, Hormone gesprochen. Und heute wollen wir nochmal ein bisschen genauer schauen, was Hormone eigentlich so in bestimmten Lebensphasen, zum Beispiel Wechseljahre, Menopause, Andropause, vielleicht auch ein bisschen in der Pubertät schon mit uns alles so anstellen. Denn das ist eine ganze Menge und ich glaube viele, vielleicht auch von unseren Hörerinnen und Hörern, einige sind schon vorgebildet durch unsere Kai-Episoden und andere, auch mit der Miriam Stein zu den Wechseljahren, die gereizten Frauen. Aber vielen ist gar nicht so klar, was für einen Einfluss die eigentlich haben.
Genau, und ich wollte gerade sagen, also das mit Kai, was du so nebenbei zweimal gesagt hast, also Kai ist ja Gynäkologe, wer es noch nicht gehört hat, da ging es natürlich um die medizinische Seite dessen, dieses Nehmen oder nicht und so weiter, also in der Menopause, in der Andropause und so weiter, also was du gerade gesagt hast, wir gehen jetzt in die Hormone rein, was machen die im Körper und so, ich würde gerne sagen buntes rund um Hormone, damit es ein bisschen lebendiger wird, weil da gibt es so viele Dinge, die man besprechen kann, die viele nicht wissen. Aber du bist ja Journalistin. Willst du eine Frage stellen? Wo willst du einsteigen? Meins ist ein buntes Potpourri, was ich hier liegen habe.
Ja, also vielleicht steige ich wirklich jetzt direkt mal so reingegrätscht mit der Frage, die ich gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch gedroppt habe ein. Denn es ist irgendwie eine Lebensphase, in der ich auch gerade bin und vielleicht auch viele oder einige unserer Hörerinnen und Hörer. Und zwar ist das eine Phase, in der sich bei einem selbst viel hormonell verändert. Das merkt man ja sehr deutlich. Also ich bin jetzt Mitte, Ende 40. Wechseljahre. Ich gehe davon aus, dass es die Wechseljahre sind. So, und in der es auch gleichzeitig Kinder gibt, die auch hormonell einiges durchmachen. Ich habe zwei Teenager zu Hause, die beide auch mächtig in der Pubertät sind. Und da kommt ein riesen Hormon-Crash sozusagen.
Ja. Und weißt du was?
Da aufeinander.
Das aller wildeste, aber ich meine jetzt explizit nicht dich.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil ich, wenn ich mit Gynäkologinnen spreche, ist ja, dass dadurch, und wir kommen gleich dazu, warum, auch die irre Situation entstehen kann und gar nicht so selten, dass sowohl die Teenagerin und die Mutter ungewollt schwanger sind.
Okay.
Siehst du? Das war die Bombe.
Oh, jetzt weiß ich auch, warum du das vorweggenommen hast.
Ja, Genau.
Ja, dass du explizit nicht mich meinst. Genau.
Ja, ja.
Ja, na klar. Weil so viel los ist. Ne? Also ich höre es von ganz, bevor wir jetzt nochmal auf die Bombe eingehen, die du gerade platzen lassen hast, ich höre es halt auch ganz viel aus dem Umfeld, sind ja alle so in einem ähnlichen Alter, auch deren Kinder sind in einem ähnlichen Alter, also alle jetzt so in diesem Teenage-Alter und ich so Gespräche wie, boah, ich bin so unerträglich und drangsaliere genau. Hier meine ganze Familie mit meinen Launen. Die Launen gehen dann sowohl von der Mutter, teils auch vom Vater, aber meine Erfahrung persönlich ist, dass Frauen da doch ein bisschen offener über ihre Befindlichkeiten kommunizieren und das eher vielleicht auch in Verbindung mit den Hormonen bringen und dieser Lebensphase. Aber da ist dann richtig Feuer auf einmal so in einigen Haushalten. Da geht der Punk ab, kann man fast sagen.
Also wir hatten das schon, ich hatte schon ein paar Mal an anderen Stellen erwähnt. Also ich bin ja eh so eine, die explodieren, also hochgradig aktiv, emotional bin. Ich übe ja gerade, mich immer so ein bisschen ruhig zu halten. Aber damals mit 45, 47 für die 5 Jahre. Das war das auffälligste Symptom bei mir. Ich war hochaggressiv, genervter als sonst, bereit irgendwie anzugreifen, was weiß ich. Also das ist ja ein Grundzug bei mir, aber ich muss sagen, dass ich es mittlerweile super gut im Griff habe, weil das hat ja mit der roten Box und mit der Kindheit zu tun. Aber diese Persönlichkeitsanteile von mir, die wurden da besonders getriggert. Und jetzt können wir ja sagen, haha, Moment, jemand schrieb uns, ob wir unser Bücher mal nennen würden, die wir je genannt haben. Das kann ich nicht, weil ich weiß nicht, in über 250 Folgen oder was es ist, welche wir genannt haben. Aber eines ist die Weisheit der Wechseljahre.
Ja, ja.
Erinnerst du noch die Autorin? Das wollte ich tatsächlich nachgeguckt haben. Aber der Titel ist in jedem Fall sehr sicher.
Ja.
Und das hatten wir schon mal erwähnt, weil es einfach so ein tolles Buch ist. Und was sie da, sie heißt Christiane Nordtrup. Und aber das ist keine Dänin, aber mit dänischen Wurzeln vielleicht, weil es ist ein skandinavischer Name. Nee, aber ihr Tenor darin, sie beschäftigt sich ja mittlerweile beruflich nur damit, mit diesen Phasen, auch bei der Frau hauptsächlich. Sie beschreibt nämlich, dass sie sagt, Leichen im Keller. Also was nicht verarbeitet ist, was nicht erlebt ist, kommt damit, sie meint, mit hoher Wahrscheinlichkeit hoch. Und so fühlt es sich bei mir an. Aber es kann ja auch sein, und jetzt gehe ich direkt auf die Hormone, dadurch, dass sie so springen, das ist ja eins der Dinge, die sie tun. Ich möchte nicht komplett ins Detail gehen, dann geht das runter, dann geht das hoch, talala. Ja. Aber der normale Verlauf der Frau mit dem monatlichen Wechsel, was da bis zum oben hin steigt und kurz vor den Tagen runterfällt, da kennen das ja viele, weil bestimmte Hormone fallen, dass die Irritiertheit da auch steigt. Und jetzt könnte es auch sein, dass es gibt so viele Erklärungen, aber Zusammenhänge sind so wie die weiblichen Östrogene, kommunikativ, sich um andere kümmern, Weichheit, die fallen jedenfalls extrem kurz vor den Tagen. Und das Testosteron, was auch Frauen haben, kann dann vielleicht auch eher wirken. Es hieß immer, das Testosteron macht ja auch sexuell lustig, aber in jedem Fall auch aggressiv, gibt Drive. Ja. Ich sage es jetzt so, weil es ist mittlerweile auch so ein bisschen, so ganz 1:1 ist es einfach nicht. Und das, ich würde mir wünschen, wenn alles, was wir heute besprechen, dass es klar wird am Ende, dass Hormone so eine Tendenz haben und eine Wirkung, aber besonders ihr Zusammenspiel darüber entscheidet, welches Resultat dabei rauskommt. Ja. Aber mein Resultat war, ob es mein Testosteron war oder meine Leichen im Keller, ich war hochaggressiv und ich hatte einen Sohn in den 20ern, ich muss mal gerade zurückrechnen, das sind ja 15 Jahre bei mir etwa, als es so anfing, da war er dann um die 20, 24, 25, also, und das wissen viele nicht, auch in der Pubertät.
Die so Pubertät, lang.
So ist es.
Das wüsste ich auch nicht.
Nee, das muss ich kurz jetzt sagen, weil das ist wichtig. Man denkt, das ist mit 13, mit 9 manchmal heute, 13, 14, 15 und so weiter. Und das ist eine Baustelle im Hirn, besonders im Frontalhirn, wo hemmende Synapsen sitzen, also Synapsenverbindungen, die Verhalten dämpfen soll. Die gebildet werden, herabgerissen werden, die Persönlichkeit, alles bildet sich da erst. Und was man früher nicht wusste, weil man denkt, das sind doch nur die 3, 4, 5 Jahre. Also Studien zeigen, es geht bis ungefähr Ende 20.
Das hat man da tatsächlich, oder würde ich mal unterstellen, haben viele vielleicht nicht so. Also meine Hoffnung war ja auch, dass das so mit vielleicht 17, 18 deutlich weniger und sich sozusagen ein bisschen abschwächt oder so ausfadet. Aber jetzt hast du mir da gerade so ein bisschen die Hoffnung genommen.
Nein, aber ich bestätige das, weil es gibt ja eine Hauptphase, aber es ist eine Umbauphase. Das ist so, als wenn, da kenne ich mich ja bestens mit aus, du kaufst ein Haus von 72. Und alles darin, aus meiner Einrichtungssicht, ist falsch. Das Rauhfaser an den Wänden, das sind Wände, die da nicht sein dürfen, die meine Aussicht versperren. Das sind alte Bäder, alte Küche. Das sind Sachen, die vielleicht bewährt sind, die aber heute nicht mehr. Zum Beispiel 7 verschiedene Fußböden und. Und dann gibt es eine Monster-Abreißphase. Wände raus, Badezimmer raus, Küchen raus. Und Aufbauphase. So ist es bei Teenagern. Ja. So, und das ist ja eine Hauptphase gewesen.
Ja.
Jetzt aber, das passierte Ende 2020 und 2021. Und dann gab es so die Fenster, die wurden über 3 Jahre ausgetauscht, weil ich das Geld nicht für sofort hatte. Ja. Und jetzt erst nach 4 Jahren sehe ich, jetzt ist das Haus endlich fertig, aber es gibt noch hier und da, jetzt tropft dieser, jetzt ist der Kucker kaputt, der heißes Wasser gleich aus dem Wasserhahn schießen kann. Oder was, dann ging plötzlich der Motor in die Geschirrspülmaschine kaputt. Und jetzt würde ich das damit vergleichen. Ja, die wilde Phase ist dann irgendwann 17, 18, 19, es wird vielleicht ruhiger. Aber wenn du es nicht weißt, dass es weitergeht, geht, dann sagst du 3, 5, 8 Jahre später, mein Kind wird ja aber auch nie erwachsen. Okay. Weil du denkst, wieso ist er denn jetzt oder sie so blöd wieder? Weil die Phase nicht vorbei ist.
Okay.
Der Umbau, es ist eine Persönlichkeitsumbauphase, bis man könnte sagen, das Kind das erwachsene Ich gefunden hat. Und das geht eben bis 30, wo ich gerade erst 31 seit 2, 3 Jahren merke, also ich könnte jetzt in Klammern sagen, oh, jetzt wird er ja irgendwie ein bisschen vernünftiger, jetzt denkt er auch mal an andere.
Ja, ja.
Weil weißt du was, der aller wichtigste, finde ich, was am meisten stört zu Hause, und das sitzt du ja auch drin angedeutet, das ist ja, wenn das Frontalhirn sich umbaut und die hemmenden Synapsen nicht da sind. Und zum Beispiel die Fähigkeit, Empathie, sich in Fühle anderer reinzuversetzen, kurzfristig und immer wieder unterbrochen ist.
Ja.
Dann hast du dieses Gör, was überhaupt nicht sehen kann, dass du auch, erzähl mal.
Ja, ne, ich habe gerade gedacht, Empathiefähigkeit, das nehme ich wahr.
Dass sie nicht dass da ist. Oder
dass sie dann sehr eingeschränkt, also bei den Teenagern da ist. Aber ich nehme das und ich muss da jetzt auch selbst mal zu Kreuze kriechen. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber ich nehme das auch bei mir teilweise wahr, weil ich dann doch oft auch so mit mir, das klingt jetzt irgendwie super dramatisch, ich kann da oft auch drüber schmunzeln. So. Aber es ist, manchmal ist es auch super dramatisch, weil ich oft dann so auch mit mir beschäftigt bin. Und ich finde, was die Hormone auch machen, es ist unglaublich erschöpfend manchmal. Also oft ist sehr wenig Energie da und dann ist irgendwie leidet dann auch manchmal, finde ich, so ein bisschen die Empathiefähigkeit darunter, wenn man mehr mit sich selbst beschäftigt ist und so, dann hat man manchmal vielleicht auch nicht so, also oder ich kann ja jetzt nur von mir reden, aber vielleicht finden sich andere drin wieder, nicht so die große Energie mehr, so viel Empathie für andere aufzubringen.
Der Unterschied ist, du spürst noch, wie es denen geht.
Ja.
Deine Empathiefähigkeit ist da, aber du willst vielleicht, nein, jetzt bin ich genervt und so weiter. Ja. Aber ihre Verbindungen dafür sind gerade kurzfristig mal ausgestellt. Jetzt kommt der Bagger, jetzt stelle ich mal eben 7 Sachen aus oder so damit. Also das ist das, was für mich der größte Aha-Effekt war. Ich habe so ein Geo-Spezial gekauft zur Pubertät damals. Also ich habe sehr viel recherchiert wegen der Aufklärungsbücher. Es ist eine riesen Bauphase und sie geht viel länger, als man denkt.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, die wichtigste Info heute. Denn ja, also das war mir auch so in der Form, dass es so umfangreich ist, ja, zeitmäßig auch komplett neu.
Und weißt du was, weil es interpersonelle Konsequenzen hat, nicht nur für, intrapsychisch, also für dich selbst, mhm, aber auch ja, zu anderen Menschen. Weil, und deswegen ist es wichtig zu wissen, ja, die geht so lang. Weil dann kannst ja, du manchmal besser damit leben und denken, was habe ich denn für ein Ungeheuer großgezogen? Nein, nein, die sind noch in der Umbauphase. Also man kann, man hat denn vielleicht eher wohlwollendes Verständnis oder sowas.
Ja, ja. Ne? Auch wenn man sich vielleicht wichtig, immer wieder mal dran erinnern muss. Also
so ja, und an in
vergisst
Fall,
man, ist der Schreck so groß, apropos Monster, dass man es dann auch schnell wieder vergessen kann.
Weißt ja, du was, das andere, was mir aufgefallen ist, besonders ja, bei den, also bei den Mädchen sind es ja denn die Tage und diese monatliche Unzuverlässigkeit mhm, oder ja, daneben benehmen und Streit und so.
Unpässlichkeit, ja.
Ja, und bei den Jungs fand ich, war es interessant, weil das Testosteron, was da reinschießt, ja, da gibt es ja auch einen Lebenslauf vom, vom Testosteron, den kann man ja kurz nennen. Es gibt, es ist bei der Geburt sehr hoch, also da, beim Jungen, dann gibt es so eine Art nicht geschlechtliche Phase oder so aus 5, 6 Jahren, ja, wo es scheint ein bisschen Ruhe zu geben, mhm, dann schießt es wieder rein in der Pubertät und ja, jetzt haben wir schon gehört, wann ist es denn auf ihrem Höhepunkt? In der Pubertät, aber wann ist ja, denn das? Das ist mit 16, 17 bis 30. Mhm. Also okay, ab krass, 30 ja, nämlich ja, beginnt es wieder zu fallen.
Ah, okay.
Und ich glaube, das war so ein, ja, ich habe es gerade vorhin gelesen, aber ist auch nicht so wichtig, aber 1-2% im Jahr. Okay. Und um weiterzugehen, mhm, dann ist es irgendwann bei einigen Mitte, Ende 30, bei den meisten Mitte, Ende 40,
ja,
so gesunken, dass man es spürt.
Mhm.
Und ich muss es so sagen, ich habe schon angedeutet, dass die Zusammenhänge so individuell sind, weil auch so viel, die Hormone haben ja so Antagonisten und also da andere gehen dann rein und rühren wir auf das, was eigentlich gerade anders aufgestellt ist. Also man kann es nie genau sagen. Und deswegen ja, hat man Männer mit niedrigem Testosteron, die sagen, ich komme wunderbar klar. Ich habe gute okay, Erektionen, ich habe Lust mhm, und ich merke gar nichts. Bis sie 70 sind, dann geben die vielleicht mhm, zu, so ein bisschen, ja, ein bisschen jetzt. Und andere haben hohes und haben die Probleme, als hätten sie niedriges. Also man okay, muss sehr genau hinschauen. Du kannst nicht einfach ja, mal messen und sagen, so ist es. Dann gibt es freie ja, Testosterone, gebundene Testosterone und nicht alle können wirken eben.
Ja.
Also da muss schon ein Arzt sehr genau wissen, was er tut. Und mhm, es wird morgens gemessen in der Praxis oft. Und ich denke, das sollte lieber 3-mal am Tag dann gemessen werden.
Okay.
Sprechen auch einige für, man kann so mhm, ein Testosteron-Set, Messset bestellen, wo ja, es wie Wattestäbchen sind, also kleine, das ist eigentlich ein leerer Karton, da sind nur die ja, also du schraubst den einmal wie DNA-Test in deinen Mund ab.
Ah, okay.
Und es ist nicht
das gut, macht man selbst oder muss
ja,
ich mal nachfragen?
Das macht man selber und
okay,
schickt das
mhm,
dann rein. Und
ah,
dann,
okay,
dann ich kenne die Marke, aber ich mache keine Werbung in Hamburg.
Mhm.
Das
mhm,
kann man auch in Deutschland jetzt suchen.
Ja.
Dann machst du es nämlich 3 oder 4-mal am Tag. Und dann hast du ein besseres Bild. Weil wenn du nur Blut abnimmst morgens, das Testosteron ist morgens am höchsten.
Mhm.
Okay. Weil das ist so Jäger- und Jägermentalität. Also das ist wirklich ja, in der Nacht 4, 5 Uhr, uralte mhm, Hirne, am höchsten,
ja, mhm,
wo auch gejagt wurde, also Beute sehen und dann morgens Morgenlatte
mhm,
und fällt über den Tag. Und,
mhm,
und das ist das Letzte dazu, aber dann habe ich einige schon erwähnt, es hat auch einen Jahresverlauf
ja,
bei, hier ah, bei uns. Man kann es viel tiefer noch recherchieren, aber mhm, bei uns ist es so, denn eher im Sommer, Frühling und im Winter fällt es, da spricht man auch davon, dass Männer mit Vorteil auch Lichttherapie bekommen könnten, wenn das
ja,
alles so dunkel wird und in die Tiefe fällt, weil bei Männern nämlich dann es auch zu Depressionen führen kann
ah,
und so
okay,
in der Lebensphase, wo es eh niedriger ist, wie ich angedeutet
okay,
habe.
Also Andropause in Richtung
so ist
genau,
es,
Männerwechseljahre. Ja, genau. Kann man das auch ähnlich einen Lebenszyklus oder für das Östrogen? Oder ist das da nicht so ganz so klar wie
nee,
beim,
das
beim
ist
Testosteron?
Ja eben, also wenn ich das jetzt ja, krass aufstellen darf, weil das
ja,
ist eben der Unterschied. Das Testosteron, das wissen wir jetzt, fällt ganz, ganz leise
ja,
über viele Jahre, bis es irgendjemand auch merkt.
Ja.
Aber bei der Frau merkt man es ja monatlich.
Genau. Mhm.
Das geht ja hoch und knallt runter, geht hoch, knallt runter. Aber
ja,
was bei der Frau dann ist, deswegen heißt es ja bei ihr auch, also beim Mann Andropause, aber er hat ja,
ja
gar keine Pause. Seine Hormone fallen dann weiter, diese 1-2%. Ja. Aber bei der Frau heißt es ja Menopause, weil sie nicht mehr ihre Blutung bekommt. Und da, wo das passiert, das, was du am Anfang angesprochen hattest, quasi die Lebensphase über 5, 6, 7 Jahre, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal von fast wie einen Tag auf den anderen. Da gibt es Frauen, die kommen
viele Besonderheiten.
Ja, ja, da gibt es Frauen, die kommen in einer Woche oder durch eine Infektion plus das richtige Alter, plötzlich haben die ihre Wechseljahre hinter sich. Ja. Und bei ihnen heißt das Menopause, weil sie ihre Regel nicht mehr haben, da springt kein Ei mehr. In den Wechseljahren springt es mal, springt es nicht, springen meine ich, ein Ei wird gebaut. Und wenn es ready ist, springt es und könnte befruchtet werden. Daher auch die Schwangerschaften. Du hast vielleicht länger keinen Eisprung gehabt und plötzlich springt doch ein Ei.
Ja, und fühlst dich schon auf der sicheren Seite und dann passiert's. Ne?
Aber was du fragtest, heißt denn, nein, bei der Frau ist das denn ein eher plötzlicher Abfall? Mhm. Deswegen, also das ist denn in den Jahren, baut es sich über 5, manchmal 10 Jahre, oder also seltener, aber über ein paar Jahre wirklich so ab, dass der Zyklus nicht mehr stattfindet.
Ja,
das ist der Unterschied. Und
würdest du sagen, also ich finde, was jetzt schon ganz klar ist, ist, dass es immer starken Einfluss sozusagen auf Befindlichkeit hat, jeglicher Art. Aber würdest du sagen, gibt es so eine Zeitphase, so wie man das jetzt, wie wir das schon so ein bisschen für die Pubertät eingegrenzt haben, altersmäßig, also so mit der Hochphase 16, 17, 18, 15 vielleicht, schon hat sich ja auch ein bisschen nach vorne verlagert. Kann man das dann auch hinten raus sagen? Wann sind da so die, ich sag's jetzt mal, wilden, wirklich wilden Jahre, wo man's oder Frau dann auch ganz intensiv?
Du meinst bei Erwachsenen jetzt?
Dann bei Erwachsenen, genau. Von der Pubertät weg jetzt mal zu den Erwachsenen.
Also da kommt jetzt dieses Ding ein, was da so kämpft, sage ich immer, in den Wechseljahren. Das ist ja hauptsächlich, es sind so viele Kleinigkeiten, aber hauptsächlich Östrogen, Progesteron. Mhm. Die mühen sich so ab umeinander. Mhm. Und da merkt man ja, also dieses, wenn das Östrogen, das ist, wenn das Ei sich aufbaut und nicht springt.
Ja.
Also so wie das fast zum Platzen, zum Bersten bereit ist, das spürt man ja durch dieses Busenspannung.
Ja,
der Busen und so weiter. Und, das Gegenteil, wenn es denn wechselt, und ist ja dann dieses Schwitzen.
Ja.
Weil mit den beiden Symptomen, also das ist das Progesteron, mit den beiden Symptomen, habe ich gesagt, mit den beiden Hormonen, wenn du dann fragst, die Hochphase, da könnte man sagen, das beginnt im Kleinen und dann wird es gewaltig. Mhm. Und da kommt auch diese Aggression und dieses Ausflippen, was man aus der Pubertät kennt und was ich von mir beschrieben habe. Und dann ebbt es so aus irgendwie plötzlich. Mhm. Also jetzt wird es weniger und da ist kein Eisprung. Also ich sage einfach, bei mir war es denn ein bisschen Ruhe. Und dann sagt man ja, ein Jahr lang keine Blutung, dann bist du durch. Und ich kriegte nach 8 Monaten oder so eine Blutung noch.
Okay.
Und danach war es dann durch. Aber du siehst, diese Phase, wo es wild ist, da würde ich sagen, im Schnitt, aber mit Betonung, es gibt andere, die es viel früher haben. Oder auch leicht früher, und wo es länger dauert oder weniger dauert. Also 45 bis 55, jetzt nenne ich 10 Jahre. Ja. Aber im Schnitt sind es vielleicht 5 oder 7. Aber es kommt in der Phase.
Alles klar. Und kann man das bei Männern auch so gut eingrenzen? Also ne, du hast ja schon sehr schön erklärt, dass das nicht so krass oder so radikal abfällt wie bei Frauen. Trotzdem habe ich so dunkel in Erinnerung, dass es schon so eine Lebensphase bei Männern gibt, wo es dann doch sehr, sehr deutlich, also weil man assoziiert mit dem Begriff Wechseljahre, glaube ich, denkt man immer nur an Frauen.
Ja, aber Männer haben das Gleiche.
Genau, weil es vielleicht dann doch irgendwie durch diesen krassen Abfall vielleicht auch so ein bisschen krasser erlebt wird. Das sage ich jetzt ganz vorsichtig und meine es auch nicht wertend, das ist eine Frage.
Nein, ich betone, es ist kein krasser Abfall bei Männern.
Nee, das meine ich.
Nein, weil du sagst,
ich war
gerade,
dann habe ich meinte aber, ne, vielleicht ist es bei den Frauen, dass man so oft an die Frau, wenn es ums Thema Wechseljahre geht, so denkt, also ist vielleicht, weil der Abfall da so krass ist in dieser Phase und weil es so deutlich spürbar ist, bei vielen, ja auch nicht bei allen. Bei Männern hingegen ist es ja dieser, sage ich mal, lineare Abfall. Und dann ist aber doch, hast du ja gesagt, gibt es diesen Zeitpunkt, wo es dann doch auch da jeder sehr Mann deutlich merkt. Spürbar.
Aber, aber das ist, deine Frage ist ja, das ist Sexismus. Also, sorry, aber der Mann wird schlecht behandelt. weil man könnte genauso, also ja, es ist krasser bei der Frau als beim Mann, aber in unserer Gesellschaft wird auch einfach nicht aufgeklärt, dass der Mann das hat. Er hat die gleichen Schwitzsachen, Spannungen, unruhige Beine, Schlafprobleme, Identitätsfragen kommen auf und. Und das ist nicht in Ordnung. Aber der Grund ist, es wird nicht aufgeklärt zur Andropause.
Noch weniger als zu den Wechseljahren bei der Frau, ne? Kann man sagen. Naja, finde ich schon nicht so wirklich gut aufgeklärt wird. Oder viele Frauen.
Nein, das finde ich nicht. Also viele wissen Dinge nicht. Aber die wissen, wenn das losgeht, ach so, das. Und dann gehen die zur Gynäkologin, wo die eh einmal im Jahr hingehen. Mhm. Der Mann geht ja irgendwie nicht hin. Und lernt mit 50, soll er ab und zu einmal im Jahr hingehen oder sowas, Vorsorge, aber er weiß nicht wieso. Ja, irgendwas Prostatakrebs oder so, aber er weiß, die wissen das nicht mit den Hormonen. Und es ist verheerend, weil wenn Männer das nicht wissen, dann sagte ich mal in der NDR Talkshow, und das löste einen Mörderlache aus, und ich habe bis heute nicht verstanden, wie, weil ich sagte, dann denkt er, er hat einen Burnout. Der Saal hat gebrüllt vor Lachen. Ich sage, aha. Der denkt, er hat einen Burnout, weil er nicht sagen kann, oh, ich habe meine Wechseljahre. Okay. Und was da reinkommt, ist ja, es steht nicht alles wie vorher. Ich fühle mich nicht so stark wie vorher. Mhm. Muskel bauen ab, Fett nimmt zu und Fett macht Östrogene. Also er verweiblicht in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen, in seiner Psyche und weiß nicht warum. Und das ist nämlich nicht witzig. Und die kommen oft in die Klinik mit einem Burnout und in Wirklichkeit ist das eine Depression durch dieses, er kann es nicht einordnen.
Durch dieses Hormonwirrwarr, genau.
Ja, richtig. Ja. Und du fragtest nach der Phase und das ist wirklich schwer zu sagen, weil viele Mitte 40 haben, andere spüren sie erst Mitte 50 oder 60.
Ja,
also das ist eine bisschen ausgedehntere Phase, fast wie sein Hormonabfall. Und es ist schwer zu sagen, man muss jedenfalls in meiner Branche das Auge dafür offen haben, dass es sowas sein könnte, wenn ein sehr niedergeschlagener, trauriger Mann in der Praxis sitzt. Das könnte tatsächlich, ich frage immer nach dem Alter und kläre kurz da auf, dass da, weil auch die Selbstmordrate steigt und der Alkoholkonsum in der Phase. Und da kriegen Männer Depressionen, wo es vorher doch immer die Frauen sind, die in der vorne liegen mit der statistischen Häufigkeit.
Ja,
hier beginnt es, Männer zu betreffen. Und also es gibt so ein französisches Wort, die Teufel der mittleren Jahre. Ich kann es jetzt nicht mehr übersetzen, aber übersetzt ist es der Teufel der mittleren Jahre. Mhm. Weil viele Männer sich so beginnen zu wehren, die es können, die nicht zu schlaff sind, die kaufen dann vielleicht ein Motorrad oder tragen Lederjacken oder gucken jüngere Frauen an oder so, weil es eine fette Identitätskrise sein kann.
Ja. Auch als Midlife-Crisis dann bekannt,
so ist es
mal, ne?
So
das geht
es.
In diese Richtung. Ich wollte.
Ja, genau, aber ich finde den Teufel der mittleren Jahre, das ist richtig. Ja. Ist Midlife-Crisis, aber dies mit dem Teufel, die machen manchmal Sachen, wo du denkst, entspann dich. Also finde dich mit deiner neuen Lebensphase zurecht.
Ja.
Und weißt du, Caro, ich muss eine Sache sagen, finde ich, wichtig, glaube ich, weil viele nicht wissen, ich wusste es länger nicht. Ich weiß nicht, wie viel das so draußen schon angekommen ist. Beide alle Hormone haben.
Ja.
Es ist nur in der Menge unterschiedlich. Das heißt, eine typische Frau, wenn ich das einmal so sagen darf, die hat dann mehr Östrogen und eine gewisse Menge Testosteron. Mhm. Und umgekehrt beim typischen Mann viel Testosteron und gewisse Östrogen. Aber, und das muss ich jetzt sagen, die Genitalien und das Geschlecht, also der Körper, und vor allem auch hier das Hirn. All das, wie das sich entwickelt, beginnt in der 6. bis 8. Schwangerschaftswoche.
Okay.
Also im Bauch deiner sehr Mutter. Ja, richtig. Aus einer neutralen Anlage.
Ja.
Und dann, je nachdem, wie die Gene und andere Dinge die Hormone reinschießen, wie es gerade so passiert, entsteht typischer Mann, typische Frau oder, und das ist wichtig jetzt, alles dazwischen.
Ja, genau.
Weil ihr wisst, wie es ist, wenn ihr Pflanzen pflanzt oder Erdbeeren, es gibt von bis, es gibt nicht den reinen Typen. Und deswegen ist es auch so wichtig, über Gender weiter zu sprechen. Weil da entscheidet sich, und das ist schwerer Kost, aber ich sage es ganz einfach, es entscheidet sich dein Körper, dein Genital. wo man bei den meisten Kindern sehen kann, was dieses Kind ist. Es gibt aber auch Intersexuelle, wo du es nicht sehen kannst, weil es alles dazwischen gibt.
Ja.
Das war aber jetzt nur der Körper. Mhm. Dann gibt es das Hirn. Ist es eher Testosteronik oder Östrogenik? Und dadurch entscheidet sich eventuell, als was, welche Sorte fühle ich mich?
Ja.
Eher Mann, Frau oder dazwischen. Und das Dritte ist, auf welches Gegenüber reagiere ich sexuell?
Mhm.
Und da könnte man auch, das sind Riesenthemen, aber all das scheint sehr von Hormonen beeinflusst zu sein. Und deswegen möchte ich auch nicht mehr diskutieren, dass es nur Mann und Frau gibt. Es gibt alles dazwischen. Ja. Und das müssen Leute endlich mal mitbekommen. Und jetzt runde ich ab, weil dadurch gibt es Männer, die östrogeniger, weicher psychisch unterwegs sind als so manch eine Frau, die Testosteronik aufgestellt ist. Und dann wird sofort gewertet, ein Warmduscher, ein weicher Mann. Und sie, was für eine Taffe. Ja, mit der möchte ich aber auch keinen Sex haben. Kann sie sich überhaupt hingeben und all sowas? Ich betone, es gibt alles von bis. Und die Hormone färben ein und dann bin ich so, wie ich bin, der Mensch, den ich bin.
Ja, da muss ich dran denken, wir hatten kürzlich hatte eine Kollegin für ein Stück recherchiert, da ging es so ums Thema, ob erfolgreiche, im Beruf erfolgreiche Frauen es schwerer in Partnerschaften haben. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass da eine Expertin auch wieder, und das geht ja in diese Richtung dann, die wir angefragt hatten, sagte, naja, man muss sich dann, oder Frau muss sich dann halt ein bisschen weiblicher geben. Das ist ja bei Frauen in Führungspositionen oft nicht unbedingt der Fall, weil die es dann gewohnt sind. Da muss sie sich doch nur wieder ein bisschen weiblicher geben, um dann bei den Männern besser. Da habe ich so gedacht, oh, okay.
Oh, wie furchtbar der
Schlimm.
Satz.
Okay, das nehmen
Warum
wir nicht.
Sollte sie? Ja, nein, nein, aber das ist ja super, dann muss sie sich nur weiblicher geben. Ja, entschuldige, ich kann mich seitdem ich geboren bin und mich als Frau fühle und auf Männer stehe, weiblich geben, wenn ich will.
Ja.
Ich habe aber auch gemerkt, dass ich es manchmal bloß nicht soll.
Ja.
Ich hatte einmal eine Talkshow bei Beckmann ein Kleid an und definitiv wurde ich anders behandelt. Mhm. Als wenn ich Boots anhatte. Und ich war bei Stefan Raab, ich glaube, dreimal TV Total. Und ein Glück hatte ich da Hosen an und hohe Schuhe.
Ja.
Aber die letzten beiden Male hatte ich Boots an.
Oh.
Weil du ein anderes Standing hast.
Ja,
Frauen mit überkreuzten, überschlagenen Beinen in Pumps, das kann ganz, ganz toll sein, wenn man das mag. Mhm. Aber nicht, wenn du versuchst, was Vernünftiges im Fernsehen in einer Comedy-Sendung zu sagen. Aber was ich stoppen möchte, sind die Beurteilungen, die Verurteilungen, dass Leute so und so falsch sind. Nur, sage ich jetzt extra, weil ihre Hormone anders aufgestellt sind.
Ja.
Und Caro, der Abschluss, ganz wichtig, man spricht, ich habe ja gerade gesagt, über diese Östrogen-Testosteron-Inhalt bei jedem Menschen, da spricht man davon, dass so Art typische Frauen, die also wirklich mehr Östrogen haben und typische Männer mit mehr Testosteron, in den Wechseljahren, weil du fragtest, wie fühlt sich das an, was ist da los, da ändert sich dieses Verhältnis.
Mhm.
Bei den Frauen haben die weniger Östrogen und Östrogen in Klammern ist sowas wie sich kümmern um andere, Weichheit, sich
gut.
selbst weniger wichtig nehmen. Und das geht runter und plötzlich startet das Testosteron durch und die Frauen kriegen eine Energie und machen ihren dritten Master mit 50. So.
Ja, okay.
Männer haben genau das Umgekehrte, der Drive, den sie kennen, weil ihr Testosteron fällt, kann das Östrogen besser wirken. Und die bilden unter anderem auch rasant mehr davon, weil die 20 Kilo zunehmen um die Taille. Und dann werden die plötzlich weicher und kümmern sich um andere, um Enkelkinder und denken, wieso bin ich so weinerlich, wieso bin ich so gefühlvoll und haben weniger männliche Drive. Und dieses, was da passiert, egal ob typisch Mann, typisch Frau, welche dazwischen, aber es ist eine Androgenisierung, wir gleichen uns alle an.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und zwischen so ein bisschen habe ich gerade gedacht, Männlein, Weiblein, ne, wenn man auch aneinander vorbei, ne, dann da Frauen in diesem Alter sozusagen das Testosteron, also diese männlich, vermeintlich männlichen Anteile ein bisschen stärker zunehmen, bei den Männern dann die weiblichen, also das Östrogen, dann ist das ja fast wie so eine Gegenbewegung
Ist, ja, das ist eine Androgynisierung.
Ja, genau.
So wie ich gesagt habe, nein, die werden gleicher.
Okay.
Aber durch die Bewertung läuft es falsch. Ah, weil jetzt okay. sagt man plötzlich, du bist so schwach wie eine ja. Frau und ja, du okay. bist so driving wie ein Mann. Mhm. Aber der Prozess im Kopf und im Körper ja. ist eine Androgenisierung. Wir werden gleicher, wenn wir es okay. nur kennen und akzeptieren würden. Und da haben ja mehrere Studien immer, also wenn man das anschaut, gezeigt, dass Leute, die das wissen, also ja. und jetzt wissen es ja ein paar mehr durch unseren ja. Podcast und darüber nachdenken und ja. umstellen und das neue Ich lernen, dass die auch besser klarkommen. Die sind glücklicher, ja. die kommen mit den neuen Umständen einfach besser klar. Die leben glücklicher, weil die, ja. glücklicher, weil die verstanden haben, dass wir auch meine psychologische Erklärung, ja. oh, es passiert wirklich gerade was in meinem Körper und ich muss ja. das Neue kennenlernen. Sonst renne ich ja, ja. nur etwas hinterher, weil ich, was ich hatte, was ich nicht mehr finden kann.
Nee, weil es dann irgendwie so in der Form einfach auch nicht mehr zu finden ist wahrscheinlich.
So ist es. Ist es absolut nicht. Es sei denn, Hormonsubstitution.
Ja, okay, genau. Also, die Möglichkeit gibt's.
Es ja. wird ja, genau, da können dir dann die Kai Bühling Podcast, ich weiß nicht, ob du ja. die verlinken könntest, aber
das mache ich.
Das, Männer können das ja auch, also Testosteron, also richtig so auf dem Arm schmieren auch, ja. wie Frauen ja. das auch tun oder ja. lokal in der Scheide, weil in der Vagina die beiden größten Symptome, die unseren Sex beeinflussen, ja. jetzt bringe ich die größten für mich, ja. die ich jeden Tag sehe.
Ja.
Das ist nach der Andropause als bei den Männern, sind es Stehprobleme und ja. ich meine das beste Stück.
Mhm. Mhm.
Und bei Frauen die Trockenheit in der Vagina, ja. weil es nicht mehr so läuft wie früher. Also wenn man nicht geil genug ist,
ja.
wird die Frau nicht feucht genug und muss nachhelfen. Mhm. Ob mit Hormonen oder ordentliche Gleitcremes oder so. Und mhm. bei dem Mann dieses Stehproblem. Ich lese mal einen Satz vor. Den ja. habe ich aus dem dänischen Buch, das habe ich bei Jesper Bay gefunden, mit mhm. dem ich das Männerbuch geschrieben habe. Er wusste aber nicht mehr, woher es kommt. Ich habe ihn mehrfach gefragt und ich weiß, dass ich auf seiner Terrasse saß
ja.
und so ein kleines Booklet gelesen habe von einer Frau. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und da mhm. habe ich mir diesen Satz gemerkt, weil er sagt alles.
Ja.
Für den jungen Mann mhm. ist es ein Problem, wenn er das erste Mal nicht zweimal kann.
Ja.
Für den älteren Mann, wenn er das zweite Mal nicht einmal kann.
Ja.
Und das ist das Problem. Ob Männer mhm. das wahrhaben wollen oder nicht, dieses Stehvermögen, lass mal sagen, da muss man etwas mehr tun. Wir haben ja, ja. auch über Potenzmittel berichtet.
Ja, absolut.
Helfen aber nur, wenn du auch ausgeglichen, gesund, mhm. Stimuliert wirst, auch Lust hast
ja.
und so weiter.
Ja.
Also ansonsten geht es eher darum, dass du rausfindest, zwei Sachen. Wie kann ich meine Erregung befeuern mhm. und mhm. Gewichte entfernen
ja.
oder an eine andere Form von Sex reinbringen, wo es nicht immer von diesem stehenden Penis abhängig ist.
Ja, genau. Ich wollte noch mal einmal, da haben wir uns jetzt ein bisschen von Web bewegt, aber es war mir wichtig, es trotzdem noch mal zu sagen. Also es ging um noch, wir haben ja vorhin kurz gesprochen über das Thema Aufklärung. Ne? Ja. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ich stimme dir total zu, dass das bei den Männern komplett für mein Gefühl unbesprochen ist oder ziemlich unbesprochen ist. Ich muss aber irgendwie trotzdem jetzt noch mal loswenden, weil ich nicht so richtig weiß, ob das so klar geworden ist. Also weil ja jetzt gerade dieser Menopausentag ja. war letzte Woche und wir uns eigentlich im Zuge dessen auch noch mal viel in der Redaktion mit dem Thema befasst haben. Und es gibt ja jetzt einen Antrag im Bundestag, der nach einer Menopausenstrategie verlangt, so wie es in anderen, ich glaube teils auch europäischen Ländern schon üblich ist. Also so richtig gute Aufklärung wird bei den Frauen, das muss ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal festhalten, das haben alle unsere Recherchen gesagt, wird da auch nach wie vor nicht betrieben. Und zwar, nee. Frauen wissen zwar schon, ne, irgendwann bleibt dann irgendwie die Regelblutung aus, ja, aber wie viele Symptome damit einhergehen und ja. was alles mit den Hormonen zu tun hat, da gibt es so viel, also das ist, wird immer wieder klar, so viel Unwissenheit,
ja,
das
ja.
ist schon auch verheerend.
Also, naja, aber wir reden hier von, wenn ich jetzt irgendwelche Prozente, die erfinde ich gerade,
ja.
dann ist die Frau meinetwegen 60-70% aufgeklärt und der Mann nur 5. Also nicht der Mann, sondern die Themen. Ja. Weil ja. Andropause wird ja mehr oder weniger fast geleugnet. Es gibt Männergesundheit, Männerverein, also Männergesundheitsrapport gab es. Es wird ganz anders und viel mehr geforscht. Aber ja. es gelangt immer noch nicht an den allgemeinen Mann, wogegen das ja. bei der Frau völlig anders ist. Aber ich gebe dir recht, es gibt überall sobald ja. es um Sexualität und Auswirkungen ja. fürs Leben geht, Aufklärungsbedarf.
Ja, reichlich. Mhm. reichlich. Naja, und es sind jetzt einfach, haben sich da viele Frauen, Miriam Stein war ja auch bei uns im Podcast zu Gast, ne, die das Buch geschrieben hat, Die gereizte Frau. Es gibt einfach auch immer mehr Frauen, die sich da jetzt so auf den Weg gemacht haben und für das Thema, sage ich mal vorsichtig, werben oder darauf aufmerksam machen. Das ist bei Männern jetzt ja auch nicht unbedingt. Ne? Es ist einfach kein Thema, was gerne öffentlich besprochen wird. Also das fällt schon auf.
Es ist schlimmer und deswegen... Und es gibt ja auch so Umweltgeschichten jetzt. Ich habe mal so eine Statistik gelesen, dass damals, also so etwas vor 30 Jahren, das sind ja vielleicht jetzt 40, also die Studie, die habe ich gelesen vor 15 Jahren. Da war die haben wir hier auch einmal genannt, dass früher, also vor etwa 30, 40 Jahren, dass die Testosteronhöhe bei einem 70-jährigen Mann, also wie hoch ist sein Testosteron noch im Schnitt mit 70, diesen Wert, den findet man heute bei 40-Jährigen.
Oh, okay.
Also das Testosteron, ist aber krass. Ja, eben. Und das sind die, wie heißt das, Umwelteinflüsse.
Ja.
Weißt du, da sind Sachen anscheinend auch in den PET-Flaschen und in den Kläranlagen und so weiter. Die Frauen, die Pille nehmen, scheiden Dinge aus und das ist eventuell in unserem Trinkwasser und es hat mit Tiermast zu tun, was die Tiere bekommen, dass die Männer Östrogen bekommen.
Ja, okay.
In kleinen Dosen.
Ja, das stimmt.
Und es Dinge kaputt macht. Also das muss auch erwähnt werden. Ich finde den Mann tatsächlich wichtiger als die Frau.
Ja, okay.
An Aufklärung, an Wissen und so weiter. Wie viele kinderlose Paare gibt es? Wie oft höre ich bitte, die Qualität der Spermien ist nicht mehr hoch genug. Und also wir haben ja auch gerade über Kinderlosigkeit oder nicht gerade, sondern schon Fertilitätsbehandlung. Ja, genau. Mhm. Mhm. Aber weißt du was? Ich würde gerne, wenn wir gleich auch beenden, du hast bestimmt noch ein paar Fragen, aber... Ich fand eine Sache so spannend in meinem Buch, im Männerbuch, was es nur e-buchartig gibt, von Jesper Bay kam das, von meinem Freund, da aus Dänemark, Arzt und Sexologe und Paartherapeut. Und der sprach, die Leute kennen doch meist nur ihr BMI, ne?
Ja, den Body Mass Index.
Wie dick bin ich?
Ja.
Und Übergewicht startet ja, das ist ja zwischen 20 und 29,5, also 20 bis 30.
Ja.
Darüber 30 bis so 34,9, also 35, ist Fettleibigkeit.
Ja.
Und wenn du jetzt dein BMI kennst, dann kann es quasi sein, das ist nämlich verbunden mit Erektionsstörungen, was viele aber nicht wissen. Du kannst sogar ein normales BMI haben, also unter diesen 20.
Ja.
Aber du bist sehr füllig um die Taille als Mann.
Ja.
Füllig an der Taille. Das, also Fett an der Taille. Überleg mal, wie viele mit diesem Bauch rumrennen.
Nach vorne
strotzenden Bauch. Und das ist verbunden mit Gefäßverkalkung, Bluthochdruck und Diabetes. Dann steht im Buch, ich habe es rausgeschrieben, weil dann sage ich es jetzt, dann könnt ihr es nachgucken.
Ja.
Ab 94 Zentimeter. Und bei Frauen 80.
Ja.
Stehen diese Krankheiten eher bereit zum Reinspringen?
Also wenn man den Bauchumfang misst, meinst du,
ja,
ne?
Ja, das ist der normale Bauchumfang.
Ja,
genau.
Okay.
Und dann gab es, das ist wieder so typisch dänisch, eine dänische Studie.
Ja.
Männer mit mehr als 102 und Frauen mit mehr als 88 Zentimeter um den Bauch, da gab es eine Korrelation zu ein Jahr kein Sex mehr gehabt.
Ah, okay.
Sehr merkwürdig.
Wieso ist das eine typisch dänische Studie?
Weil die sich immer kümmern um den Sex.
Okay, ja,
und die Leibesgesundheit und das. Aber jetzt kommt das, was ihr wirklich messen solltet. Und das kam eben von Jesper. Und im Buch heißt es Gliedgesundheit.
Ja.
Also die Leute messen ja ihren Penis.
Ja,
aber
die Länge.
Aber wenn ihr wissen, die Länge oder die Dicke, richtig. Ja. Aber wenn ihr wissen wollt, wie gliedgesund ihr seid, weil da gibt es nämlich dann eine Kausalität, dann müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst euer Taillenhüftmaß finden.
Ja.
Und es ist super einfach, die Taille zu finden. Da müsst ihr wenn ihr runterfasst, könnt ihr so die nicht an der Seite den Hüftknochen finden, sondern diese Schale, da wo es so rausguckt vorne, Lendenbereich.
Ja. Ja.
Also die beiden Spitzen da finden und dann die untere Rippe, die letzte, dann findest du die Taille, weil die ist genau dazwischen.
Ah ja, ja, okay.
Also du drückst ja, auf deine Hüftdinger, ja. Genau.
Wenn ich sitze, ist es auch nicht so einfach. Also
nö, aber man kann es. Und es stehe. Geht auch nur um etwa das Maß messen. Mhm.
Ja.
Und dann das Mess einmal um deine Hüften, also richtig die Hüfte, rechts und links, ja. Wenn du da ja. den Hüftknochen nimmst,
ja.
auch nehmen.
Aha.
Die beiden Maße
ja.
vergleichen und zwar die Taille durch die Hüfte teilen.
Okay.
Also wenn ich jetzt 80 in der Taille habe mhm. und meine Hüfte ist 90,
ja.
dann teile ich 80 durch 90.
Okay.
Und das dann bekomme ich ein Maß.
Mhm.
Ja, total. Und dann ja. bekomme ich in diesem Fall 80 durch 90, Taille mhm. geteilt durch Hüfte,
ja.
0,89.
Ja, okay.
So, und wenn dieses Maß bei Männern
ja.
über 1,0 ist
okay.
und bei Frauen über 0,8,
aha.
dann hast du die gesundheitsgefährliche Apfelform.
Okay.
Dann ist so? Nämlich
das habe ich noch nie gehört.
Ja, ja, das okay. ja Apfelform, das andere wäre Birne. Also ja. du hast quasi dann eine im Verhältnis zu deiner Hüfte eine viel breitere Taille.
Ja.
Und dann kannst du ein normales BMI, aber ein schlechtes Taillenhüftmaß haben.
Okay.
Dann bist du genau in Gefahr für ja. All das, Gefäßverkaltung, Schlaganfall, Bluthochdruck, die ganzen bösen Sachen.
Ja, vielleicht stehe ich jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber jetzt bring das nochmal in Zusammenhang mit der, ja, ja. mit der Gliedgesundheit. Was sagt das jetzt über die Glied, weil du sprachst von Gliedgesundheit, das Wort habe ich mir gemerkt.
Nein, das ist auch wichtig, weil wenn du die Apfelform hast oder mhm. auch dieses hohe BMI,
ja.
bist du ein ungesunder Mensch und zwar, wenn es um Gefäße geht.
Okay.
Und deswegen brauchst du deinen Penis gar nicht. Es ist hoch, hoch wahrscheinlich mit den ja. Sachen, mit den Nummern, die ich gerade durchgenannt
okay.
habe, dass
okay.
du auch keinen gesunden Penis hast. Im Sinne okay. von gute Durchblutung, tolle Gefäße,
ja.
Herzgesundheit und.
Ja, ja. Das erinnere ich, dass der ja. Professor Sommer war ja und ne, der Androloge, der zum Thema Männergesundheit mit uns
stimmt.
gesprochen hat. Auch in dem Kontext finde ich eine sehr ja. spannende und erwähnenswerte Folge, weil der hatte ja auch gesagt, dass man aufgrund des Penis und wie durchlässig die Gefäße da sind, kann ich erinnern, ziemlich genau voraussagen kann, wie hoch das Risiko perspektivisch auch für Herzinfarkt und Co. ist.
Ich finde
ne?
das also, super, dass du sagst,
ja.
wer rennt denn jetzt schnell zu Dr. Sommer oder zu anderen und lässt
ja.
seinen Penis abklackern? Ich
ja.
kann nur sagen, abmessen, miss Taille, Hüfte und wenn
ja.
es über eins ist, dann kannst du zum Arzt gehen.
Okay.
Weil dann beginnt es interessant zu werden, dass es geht jetzt darum, du bewegst dich zu wenig,
ja.
du isst das Falsche, du rauchst oder du hast Stress.
Ja.
Und in dieser Lebensphase, Caro, musst du da dran was ändern. Sonst
ja.
bist du in der gefährdeten Gruppe für Todumfallen, ja, Schlaganfälle
ja.
Ja, und.
Dieser ja. Lebensphase Wechseljahre meinst du jetzt?
Richtig,
ne?
ja, bei den Mann
genau,
jetzt.
Genau, beim Mann. Ich glaube, bei den Frauen muss man das trotzdem, also sollten das auch gut im Blick mit haben. Ne? All das,
ja, ja,
ja.
Sowieso,
mhm.
genau
ja.
gleich.
Ja.
Aber die
ja.
haben keine Erektion, ja, die haben auch eine Erektion an ihrer Klitoris, aber die funktioniert
ja.
noch.
Da, mhm.
Ich meinte dieses, wir
ja.
reden hier über Sachen, die dein Leben beeinflussen.
Ja.
Und
naja,
das
und
heißt, du hast Probleme,
ja.
einen lang genug dauernden
ja.
Ständer, eine
ja.
Erektion zu haben. Und das
ja.
ist so... so wichtig für viele Männer.
Ja, und um den Bogen nochmal zurück zu unserem Thema, zu den Hormonen nochmal wieder ganz konkret zurückzuspannen. Diese Hormonverschiebung, nenne ich es jetzt nochmal, die begünstigt ja auch dieses, ne, ist es Bauchfett, kann man glaube ich sagen, ne, dass sich
ja.
da was bildet. So, und ich habe gerade so gedacht, all das, ne, weil wir ja auch viel über Stimmung und was machen die Hormone mit unserer Stimmung, unserem
ja.
insgesamten Wohlbefinden, all das ist ja dann so multifaktoriell oder ja, genau, multikausal, das zahlt ja auch wieder alles, ne? Wenn ich körperlich, dachte ich gerade, unzufrieden bin, mich nicht so wohl fühle, mich in meiner Haut vielleicht nicht so wohl fühle, all das zahlt ja dann
ja.
auch wieder auf Stimmung ein, oder? Also das ist irgendwie schon, umso mehr ich drüber nachdenke und mich reindenke, eine echt extrem herausfordernde Lebensphase, die man nicht kleinreden sollte, finde ich.
Ja, so ist es, weil jetzt kannst du auch einen Teufelskreislauf kriegen.
Mhm.
Also
ja.
jetzt hast du gerade schlechte Stimmung allein durch die Hormone.
Mhm.
Dann frisst du mehr, du isst mehr, weil viele
ja.
Paare ja auch nicht in guten Kontakt sind und auch nicht unbedingt
mhm.
glückliche Beziehungen und lebendige sexuelle Beziehungen führen. Das weiß
mhm.
ich ja. Viele sind einfach übergewichtig.
Mhm.
Dann produzierst du, verstärkst du das Problem und wenn du nicht vorher schon schlecht gelaunt warst durch die Hormone, dann bist du es jetzt über dein Aussehen im Sinne von, ich bin nicht konsequent, wieso kann ich nicht die 10 Kilo verlieren, ach, ich esse mal noch was. Also das ist so, das sind mehrere Teufelskreise aus meiner Sicht, die ineinander greifen. Und deswegen geht es nach hinten los. Also du bist dann irgendwann körperlich sehr ungesund. Ja. Und das, das spielt fett in die Beziehung und in die Sexualität rein.
Naja, und mental auch, ne? Also körperlich sehr ungesund, das ist noch messbarer dann ja auch. Das hast du ja gerade auch sehr anschaulich uns gezeigt. Und aber mental grätscht das ja auch komplett rein.
Weil du dich nicht gut fühlst.
Genau.
Klar,
genau.
Dann hast du negative Gedanken, eher die negativen Neurotransmitter und Gefühle, Überforderung, Sorge und vielleicht Aggression. Aber so richtig leichtfüßig läufst du dann nicht durchs Leben, auch mit deinem Hirn und mit deinem Geist nicht. Genau.
Ja. Also Aggressionen haben wir jetzt ja viel im Kontext mit Frauen in dieser Lebensphase genannt, ne? Weil du hast von dir erzählt, du bist sehr aggressiv. Ich habe erzählt von teilweise mir selbst, von Freundinnen. Du hast es ja sehr anschaulich gesagt, dass du sehr aggressiv warst in dieser Lebensphase und das inzwischen aber gut im Griff hast. Es liegt ja jetzt auch schon ein paar Jährchen bei dir zurück. Ja. Aber bei den Männern habe ich jetzt immer so, jetzt steht da so ein bisschen die aggressive Frau Miriam Stein hat es bei uns im Podcast ja die gereizte Frau genannt. Und dann also ist das was dann bei Männern in dem Alter so gar kein Thema mehr ist, so dieses Aggressivere, ist es wirklich immer diese ganz weiche Seite? Oder vielleicht, falls sich da jetzt nicht alle so drin wiederfinden? Oder was sind so, du hast ja gesagt, Alkoholismus ist was zunimmt, Suizidalität nimmt zu. Das ist ja auch irgendwie, hat ja auch eine aggressive Komponente.
Das Ding ist, also ihr Testosteron, wenn wir davon ausgehen, das ist der Drive und das Aufreghormon unter anderem, aber das kann man auch nicht nur immer so sagen, aber tendenziell ist das da der Drive, und wenn das fällt, verlieren die Muskelgewebe und setzen Fett an und so weiter. Jetzt würde ich behaupten, dass beim Mann, ob er denn aggressiv wird, wie so deutlich bei der Frau, hängt von seiner Persönlichkeit ab. Mhm. Und sehe ich diese Veränderungen, wie frustriert bin ich gerade darüber? Kotze ich es auf den Tisch oder ziehe ich mich zurück? Und was für ein Wort kommt jetzt bitte rein? Selbstwert.
Ja, klar.
Also, wie wohl fühle ich mich? Komme ich damit klar? Einige regen sich denn auf, also ich rege mich dann eher immer auf. Also, dann würde ich lieber angreifen. Ja. Warum? Ja, Angriff oder Flucht. Also, du fragst eigentlich, wie das Nervensystem dann reagiert. Und das ist definitiv nicht mit Erholung, sondern mit Angriff oder Flucht. Und die Tendenz Angriff haben, die werden dann aggressiv und die dann nicht. Und es hängt davon ab, wie deine Hormone aufgestellt sind.
Ja.
Keine Ahnung. Es braucht viel mehr Studien und Erfahrungsberichte und. Gerade beim Mann, wie ich behauptet habe. Es gibt im Netz frei zugänglich, also dieses Andropause, weil dann Testosteron gefallen ist. Wir liefern ja auch Tipps hier. Ne? Das Tipps. Heißt, das nennt man das Aging Male Syndrome, das männliche Alterssyndrom.
Ja.
Da gibt es eine Skala oder einen Test oder einen Fragebogen, kann man sagen. Wenn ihr googelt, AMS-Fragebogen. Da landet ihr auf ganz, ganz vielen verschiedenen, ob es Männerverein ist oder Unis, auf ausgetestet, das ist eine Skala mit 16 bis 18 Fragen meist, also je nachdem, ob die den wissen. Also wissenschaftlich reliabel, also ihr könnt euch drauf verlassen. Beantwortet diese Fragen und ihr kriegt auch gleich eine Antwort. Sucht euch irgendwo den AMS-Fragebogen und beantwortet die Fragen, dann wisst ihr, habt ihr erste Hinweise plus Hüft-Taillenmaß, ob ihr im Testosteron als Mann im Testosteron-Unterschuss seid und ob ihr vielleicht was tun solltet, Lebensstil verändern oder vielleicht auch substituieren, also Hormone bekommen.
Ja.
Da gibt's mini im Nebensatz sehr unterschiedliche Meinungen, also die Medizin trennt sich in zwei Lagern, dass einige meinen, weil das Testosteron, das meine ich, aber nicht nur ich, sondern auch Ärzte, wenn das Testosteron so fällt in dieser Lebensphase, dass das eventuell den Prostatakrebs auslöst. Aha. Aber es gibt eine große Gruppe anerkannte Mediziner, die genau das Umgekehrte meinen.
Okay.
Dass, die Menge an Testosteron ist, das es auslöst, ist nur merkwürdig für mich, weil es passiert in der Phase, wo es gerade fällt.
Ja.
Aber die meinen, dass es die Höhe ist und unterdrücken sogar mit Medikamenten dann das, noch das Testosteron in bestimmten Prostatafällen. Das war jetzt sehr schnell erklärt.
Ja, ja.
Aber ihr könnt in jedem Fall diesen Fragebogen finden, AMS-Fragebogen, und gucken, ob tendenziell, und da wird auch nach Verhaltensweisen gefragt und. Das ist die erste psychologische Messung deines Testosterons. Danach kannst du es dann ja durch Spucke quasi im Test, wie ich beschrieben habe, oder Blut untersuchen lassen. Wobei du eventuell, wenn es nicht extrem ist bei dir, gar keine richtige Antwort kriegst.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage, bevor ich dann mit meiner Schlussfrage komme. Noch eine andere. Ich glaube, weil bei den Östrogenwerte, bei den Frauen, die werden auch eher seltener dann bestimmt. Ne? Zumindest höre ich das von ganz vielen. Also das gehört zu den Igelleistungen. Also das passiert ja nicht standardmäßig. Aber das wird eher nicht so gemacht, sondern bei Frauen wird dann eher so nach anderen Gegebenheiten geschaut, ne? Um zu sagen, wie ist der Östrogenwert? Oder was würdest du sagen?
Beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin gibt es so andere kleine, feine, ich weiß nicht, ob es die Müller-Dinge, also da gibt es so kleine Maßeinheiten anderer Dinge, die man misst, die andeuten, dass der Prozess in Gang ist.
Okay. Mhm.
Ja. Aber wer es wirklich möchte, ich habe es angedeutet, es gibt ein Labor in Hamburg, aber ich mache wirklich keine Werbung jetzt, aber ihr könnt es ja googeln, Hormontest Hamburg zum Beispiel, dann findet ihr mindestens eine Firma, die so diesen Hormon, das Set an euch schickt. Mhm. Die haben den großen Hormontest, einen kleineren Hormontest, einen Stresstest. Ihr könnt richtig gucken, was will ich mit drin haben in meinem Test.
Ja,
und dann macht ihr diese ab, schraubt einmal durch den Mund, viermal am Tag oder was es ist, auch sehr unterschiedlich. Schickt es ein und dann kriegt ihr das komplette Hormonbild. Und das kostet etwa 120 Euro, 160 Euro, je nachdem, was ihr macht. Weil dann habt ihr das, was ihr wissen wollt. Und vor allem auch einmal DHEA. Das ist also das das ist noch so ein Hormon. Ich will, gehe da nicht ins, aber in jedem Fall spielt das DHEA mit rein bei Östrogen-Testosteron. Das ist nämlich die Vorstufe von den Sexualhormonen und weiblichen und männlichen. Hat was mit Herz und Blutgefäße zu tun. Wurde mal das Anti-Aging-Hormon genannt. Aber das kann man mitbestimmen lassen.
Okay, ja.
Weil wenn du erstmal eine Testosteron-Antwort oder Östrogen-Antwort kriegst, das aber nicht erklärt, was bei dir eigentlich ist.
Ja.
Das hatte ich mal mit einem Klienten, dem ich das empfohlen hatte.
Ja, okay.
Und dem habe ich empfohlen, auch dieses Stress, auch das Cortisol und so weiter, bestimmte Dinge mitzumessen.
Ja.
Und seine Testosteronwerte waren ein bisschen niedrig, aber nicht auffällig. Mhm. Mhm. Aber seine Stresswerte waren hoch.
Okay.
Und schon hatten wir die Erklärung.
Ja.
Und das, ich führe das zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ja. Es ist hochkomplex.
Ja.
Aber ich hoffe, dass wir es einigermaßen gut erklärt
und
haben.
Sehr machtvoll, habe ich so gedacht, dieses Hormonsystem. Wie stark der Einfluss, das unterschätzt man, Mann und Frau vielleicht auch ganz schön. Und ich habe mich gerade gefragt, wenn du diese Ergebnisse von diesem Test dann vorliegen hast, ist das ja was womit du dann vielleicht auch die Frauenärztin oder Urologe wo auch immer mit nochmal konfrontieren könntest und man zusammen dann vielleicht auch schauen kann, was kann man tun an dieser Stelle, wenn die Werte so sind, wie sie sind. Ne? Ich glaube,
und die selbst besser verstehen.
Ja, genau.
Und gehe da nicht dazu? Von aus, ich disse keine Ärzte, Ärztinnen, aber oft wissen die nicht genug. Da musst du schon einen Dr. Sommer finden oder einen Kai Bühling oder ein paar Bücher dazu lesen oder dich auch selbst kümmern, weil dann gibt es auch Leute, die sagen, um Gottes Willen, jetzt kein Testosteron geben und so. Ja, dann such dir die andere Truppe, wenn du das Gefühl hast, doch, es macht was in meinem Leben. Ja. Man muss sich heute, das hast du ja dann auch gut genug, also wirklich angedeutet, Caro, es ist nicht ordentlich aufgeklärt.
Nee,
und es ist nicht alles, das Wissen ist eh noch nicht alles da.
Ja.
Also das ist ein ganz komplexes Thema.
Was ich immer wieder erlebe, ist auch, dass man teilweise auch mit seinen Befindlichkeiten rund um diese Lebensphasen, wenn man diesen Verdacht äußert, dass es auch was hormonell bedingt ist, all diese Befindlichkeiten, die wir benannt haben, wird man oft auch nicht so richtig ernst genommen.
Genau.
Das ist leider eine Erfahrung, die ich selbst machen musste und auch von anderen so wahrnehmen. Ich glaube, das muss man einmal auch besprochen haben,
und
weil das ein Problem
besser
ist.
Umso besser kann ich das sagen, wie mein Louis sagt.
Ja.
Oh, I have a bad andropause day today, honey.
Okay.
Er weiß es nämlich. Er kennt sich aus.
Ja.
Und dann friert er oder er ist so anders. Er hat das Gefühl, er hat weniger Energie. Die beiden sind es eigentlich. Ja. Und dann kannst du nämlich sagen, ob du es verstehst oder nicht, ist mir egal. Ich habe jetzt eins von den Tagen, wo es mich verhältnismäßig anders geht als sonst.
Okay, ja. Weil so Bewusstsein du merkst es auch doch dafür auch, zu schaffen. Caro, ja, total.
Du merkst es doch auch, ob es andere verstehen oder nicht. Du weißt, heute ist so ein Tag und ihr müsst es nicht verstehen. Ich verstehe es. Ich kenne mich nämlich selber sehr gut. Ja. So muss man können.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist eigentlich jetzt ein schönes Schlusswort. Und ich würde jetzt mal mit meinem Sprüchlein um die Ecke kommen. Also wenn ihr zu diesem Thema noch Fragen habt oder wir vielleicht irgendwas doch nicht so gut erklärt haben und noch Fragen offen sind, dann schreibt uns gerne an achkomm@rnd.de oder auch wenn ihr weitere Themenwünsche habt oder über unseren Insta-Account achkomm-podcast per Direktnachricht. Und für heute bleibt uns nur Tschüss zu sagen. Bis ganz bald.
Ja, tschüss, bis ganz bald.